Inforadio Wissenswerte.
Unsere Welt und das Leben auf ihr sind ständig in Bewegung. Egal, ob wir an Delfine vor der Küste Neuseelands denken, sich teilende Zellen, eine Menschenmasse, die in Panik gerät, oder Wanderameisen. Das wirkt auf den ersten Blick schnell chaotisch. Dabei hilft oft ein zweiter Blick, um in dem vermeintlichen Chaos Gesetzmäßigkeiten, Muster zu entdecken. Mit diesen Ähnlichkeiten zwischen natürlichen und gesellschaftlichen Prozessen beschäftigt sich der Komplexitätsforscher Dirk Brockmann in seinem Buch Im Wald vor lauter Bäumen. Er ist ausgebildeter Physiker, war unter anderem Professor für angewandte Mathematik in den USA, ist nun Professor am Institut für Biologie an der Berliner Humboldt-Universität. Ein wissenschaftlicher Hans Dampf sozusagen. Jetzt ist er zu Gast in den Wissenswerten. Hallo, Herr Brockmann.
Hallo.
Sie erforschen komplexe Systeme. Die gibt es in sämtlichen Bereichen, in der Finanzwelt, im Sozialen, in der Ökologie, in der Biologie. Wann genau sagt man denn überhaupt, dass eine Sache komplex ist?
Das ist nicht ganz einfach. Also typischerweise ist es so, dass ja ganz viele Dinge, mit denen man sich so beschäftigt, kompliziert sind. Das heißt, haben ganz viele Teile, die miteinander wechselwirken und irgendwie etwas kompliziert erscheinen lassen. Also eine Kaffeemaschine oder ein Auto. Es gibt ganz viele komplizierte Dinge. Ein komplexes Phänomen in der Natur oder in der Gesellschaft, das sind halt auch Dinge, die zunächst kompliziert erscheinen, aber die gegebenenfalls durch einfache Regeln entstehen. Also wenn man zum Beispiel sich fragt, wieso sieht ein Baum aus wie ein Baum? Dann sehen diese ganzen Bäume ja sehr ähnlich aus, sind zwar individuell unterschiedlich. Aber wenn man fragt, wenn so ein Organismus versucht, mit möglichst wenig Material möglichst viel Oberfläche zu produzieren, bei den Bäumen ist das dazu da, dass sie halt Photosynthese machen können, dann gibt es automatisch solche Baumstrukturen. Und da ist dann eine einfache Regel, die diese komplizierten Strukturen macht.
Die komplexen Systeme, die lassen sich ja in der Regel auch nicht in ihrer Ganzheitlichkeit erforschen. Also man kann nicht bis ins kleinste Detail vordringen, sonst hätte man ja auch wieder ein Abbild der Wirklichkeit. Es geht darum zu reduzieren. Und woher wissen Sie denn, was genau Sie bei einem komplexen System dann weglassen können?
Ja, das ist letztendlich die ganze Kunst. Es ist nicht überraschend, dass halt in der Komplexitätswissenschaft typischerweise sehr viele Physiker unterwegs sind. Also Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die diese traditionelle Disziplin verlassen haben, aber in anderen Bereichen komplexe Phänomene untersuchen. Was man halt in der theoretischen Physik lernt, ist so eine Art Handwerk zwischen essentiellen oder wichtigen Dingen und vernachlässigbaren Dingen zu unterscheiden. Das heißt, man versucht, ein komplexes System anzugucken und zu fragen, okay, von diesen vielen, vielen hunderten Faktoren, die da zusammenspielen, welche sind denn jetzt wichtig für das Phänomen und welche nicht? Ich habe das die Kunst des Vernachlässigens genannt. Und das ist eigentlich etwas, was oftmals auch in der Wissenschaft der Intuition widerspricht, dass man etwas weglässt, um das System besser zu verstehen. Aber auch in der Kunst passiert das. Wenn ein kleines Kind ein Gesicht malt, dann malt es oft ein Smiley. Das heißt, die Elemente, die wichtig sind für das Konzept Gesicht, werden gemalt und andere Sachen werden gar nicht gemalt, weil sie vernachlässigbar sind.
Und gerät man da mit anderen Forschungsströmungen dann leicht aneinander, weil alle für sich einfordern, dass bei ihnen nun mal nichts wegzulassen ist?
Das passiert, wobei man das ergänzend sehen muss. Das heißt also dieser reduktionistische Ansatz, also dass man jetzt nicht ein kompliziertes System oder ein komplexes System einfach aufteilt in Segmente und jede Person, die sich damit beschäftigt, guckt sich ein Teil an, aber in Detailtiefe, sondern dass man anders reduktionistisch arbeitet, dass man die essentiellen von den weniger essentiellen Teilen unterscheidet und sich dann auf die wichtigen fokussiert. Das trifft manchmal tatsächlich so ein bisschen auf Widerstand, weil die Annahme existiert, dass man alles berücksichtigen muss, um das Phänomen zu verstehen. Aber es ist in Wirklichkeit ergänzend, also um das Beispiel des Baums nochmal zu erwähnen. Man kann natürlich jetzt eine Birke und eine Eiche anschauen und sagen, das sind völlig unterschiedliche Organismen und das stimmt ja auch. Die sehen unterschiedlich aus, aber sie haben auch Gemeinsamkeiten und die Frage, ob man sich auf die Gemeinsamkeiten konzentriert oder die Unterschiede, die sind gleichwertig. Der Wert kommt erst, wenn sozusagen diese beiden Perspektiven zusammenkommen.
Sie forschen momentan vorrangig darüber, wie sich Infektionskrankheiten ausbreiten und gehen auch in Ihrem Buch mehrfach auf die Corona-Pandemie ein. Wenn es zum Beispiel auch um soziale Netzwerke geht, kann uns denn dieses Wissen über unsere gesellschaftliche Komplexität in der Pandemie jetzt auch noch weiterhelfen? Oder ist das aufgrund der Impfung auch inzwischen teilweise obsolet geworden?
Also obsolet geworden ist das ganz sicher nicht, weil die Pandemie ist ja jetzt etwas, was uns jetzt anderthalb Jahre beschäftigt hat. Aber es ist auch kein singuläres Ereignis, weil Pandemien ja immer wieder vorkommen. Und das ist eigentlich auch ein extrem gutes Beispiel für so ein komplexes System, dass man nicht alleine durch virologisches Know-how verstehen kann, dass man nicht alleine durch epidemiologisches Wissen verstehen kann. Man muss sich damit beschäftigen, wie nehmen Menschen so ein Phänomen wahr, also Risikowahrnehmung. Affektives Risiko ist zum Beispiel etwas, was wir besser verstehen müssen. Verhaltensregeln müssen wir besser verstehen. Wie funktionieren unsere Kontaktnetzwerke? Ich habe immer gesagt, das Virus ernährt sich von unseren Kontakten. Das heißt, wir müssen die Kontaktnetzwerke des Wirts, also uns, besser verstehen. Und so ist das so vielschichtig, dass man halt so eine Art ganzheitlichen Ansatz, indem man aber diese Teilaspekte betrachtet unter diesem Komplexitätsansatz, sehr, sehr wichtig.
Sie haben diese Kontaktnetzwerke angesprochen. Jeder von uns ist da sozusagen ein Knotenpunkt in diesem Netzwerk. Das hat ja die Corona-Warn-App zum Beispiel auch nochmal ganz deutlich gemacht. Müsste sich denn bei uns allen in dieser Pandemie dann noch ein anderes Bewusstsein entwickeln für die eigene Rolle in solchen Netzwerken?
Also erstmal muss man dazu sagen, dass man eigentlich sehr wenig über diese Netzwerke weiß. Also ungefähr seit 20 Jahren existiert die moderne Netzwerkwissenschaft. Und seit dem Beginn dieses Jahrtausends haben verschiedene Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Netzwerke untersucht, auch quantitativ gemessen. Aber bei menschlichen Kontaktnetzwerken ist das sehr, sehr schwer, weil man ja keine Experimente machen kann. Man kann ja nicht alle Menschen die ganze Zeit beobachten und sozusagen ins Notizbuch eintragen, wann sich wer mit wem trifft. Das schafft natürlich so eine App, aber auch nur teilweise. Wir wissen also sehr wenig, bis auf einige vereinzelte Studien, zum Beispiel Sune Lehmann an der DTU Kopenhagen, der ist dort Wissenschaftler und hat mit als erster Kontaktnetzwerke lange Zeit gemessen. Und wir müssen das aber tun, damit wir verstehen, welche Strukturen in diesen Netzwerken versteckt sind, damit wir dann verstehen, wie sich Ausbreitungsphänomene gestalten auf solchen Netzwerken. Das gilt übrigens nicht nur für Kontaktnetzwerke und Infektionskrankheiten, sondern zum Beispiel auch, wie sich Informationen in solchen Netzwerken ausbreiten. Also die ersten Studien in diesem Bereich, die haben sich damit beschäftigt, wie sich zum Beispiel auf sozialen Netzwerken Informationen oder auch Falschinformationen ausbreiten. Und da sieht man, dass die strukturellen Eigenschaften dieser Netzwerke großen Einfluss darauf haben, wie sich etwas ausbreitet, weil eben nicht alle Menschen gleich viele Kontakte haben. Es gibt sehr viele Menschen, die haben wenig Kontakte, sehr wenige Menschen, die haben sehr viele Kontakte. Es gibt innere Strukturen in diesen Netzwerken, die sehr bestimmt sind für diese dynamischen Prozesse, die darauf stattfinden.
Sie gehen auch auf das Phänomen der Kipppunkte ein. Das heißt, wird einmal ein bestimmter Schwellenwert überschritten, dann kann ein komplexes System, das muss jetzt nicht unbedingt auf die Pandemie bezogen sein, sich plötzlich stark verändern. Und das kann dann auch nicht mehr rückgängig gemacht werden. Bestes Beispiel, das schmelzende Eis in der Arktis taut eine bestimmte Menge ab, dann hat das Ganze einen selbstverstärkenden Effekt und es gibt kein Zurück mehr zum Eis. In Bezug auf den Klimawandel sind diese Kipppunkte ganz wesentlich. Lassen sich denn auch Kipppunkte in der Pandemie wiederfinden? Und was wäre das jetzt vielleicht auch mit Ausblick auf Herbst? Was für Kipppunkte können oder müssen wir da erreichen?
Also Kipppunkte an sich sind natürlich erstmal ein ganz wichtiges Prinzip, wie gesagt, für die Klimakatastrophe, die vor der Tür steht. Und ich glaube, es ist wichtig, darüber zu reden, weil es oftmals eben noch nicht verstanden ist. Weil viele Menschen halt glauben, okay, da ist sozusagen die kontinuierliche Erderwärmung und dann wird das alles schlimm. Aber okay, wenn wir es in den Griff kriegen, dann können wir ja die Erde so ein bisschen wieder abkühlen, indem wir dann das CO2 nicht mehr ausstoßen. Und das in die Köpfe reinzubekommen, dass das eben nicht so ist, ist ganz wichtig. Also, dass wenn wir einen Schwellwert erreicht haben, es nicht mehr rückgängig machbar ist. Und dass dann eine Sequenz von Kippelementen wie so Dominosteine umfällt. Und was man auch probieren mag, das kann man nicht mehr rückgängig machen. In dem Buch schreibe ich über Kipppunkte, weil Kipppunktdynamik auch in vielen anderen Bereichen eine Rolle spielt. zum Beispiel in der Entwicklung von Organismen und vielen anderen Dingen. Das ist einfach etwas sehr Natürliches, solche Kippelemente. Auch in der Pandemie spielen solche kritischen Phänomene eine Rolle. Das ist nicht so ganz Kipppunktdynamik, aber doch etwas, was unterscheidet, ob sich zum Beispiel dann eine Pandemie entfaltet oder ob der Erreger ausstirbt. Und das ist zum Beispiel der R-Wert, das ist so ein kritischer Wert. Wenn man drüber liegt, dann entfaltet das sich. Wenn man drunter liegt, geht es weg. Wir haben aber auch in der Pandemie schon Kipp-Phänomene feststellen können. Und zwar dann, wenn die Inzidenz sehr, sehr gering ist. Dann entfaltet sich die Dynamik etwas anders. Wenn das regional unterschiedlich ist, wenn das sozusagen in diesem Bereich ist, wo die Schwankungen dominieren. Das ist also in Inzidenzbereichen, die deutlich geringer sind, dann hat man da auch Kipppunktdynamik.
Ein wesentlicher Aspekt von Komplexität, den Sie auch beschreiben, ist die Kooperation. Da geht es dann unter anderem um das komplexe Zusammenspiel von Mikroorganismen. Lässt sich denn daraus auch was für uns Menschen und unser Verhalten ableiten?
Ja, ich denke schon. Das ist etwas, was man in natürlichen und sozialen Systemen beobachtet, was sehr tiefsinnig ist, glaube ich. Also was auch oft sehr verzerrt wahrgenommen wird. Also oftmals ist es ja so, wenn man etwas über biologische oder ökologische Systeme lernt oder auch Fernsehdokumentationen sieht, dann ist immer so dieses Konzept des Wettstreits, des Überlebens und es steht im Fokus, weil wir halt natürlich Tierdokumentationen sehen, wo halt das Krokodil das Gnu frisst oder Individuen konkurrieren. Wenn man aber in die Natur schaut, ist es eigentlich eher ein marginales Phänomen, weil alle natürlichen Systeme werden dominiert durch kooperative Systeme. Also es gibt keine Pflanze und es gibt kein Tier, das nicht in symbiotischen oder kooperativen Zusammenschlüssen mit Mikroorganismen ist. Und das schon seit Jahrmillionen, seit es diese Organismen gibt. Das heißt, das dominante Prinzip der Natur ist eigentlich Kooperation. Das wird aber oftmals so ein bisschen unter den Tisch gekehrt, weil es halt um Organismen geht, die wir halt nicht sehen können mit dem Auge und weil wir natürlich auch ein großes Säugetier sind und da so ein bisschen anthropozentrisch draufschauen. Lynn Margul ist ein Idol von mir und eine der bekanntesten Evolutionsbiologinnen hat mal gesagt, die Natur hat sozusagen nicht die Erde erobert durch Wettstreit, sondern durch Networking.
Also müssten wir wegkommen von dieser Idee, Survival of the Fittest, nur der Stärkste kann sich durchsetzen.
Ja, das ist ja sowieso total falsch interpretiert. Und es auch selbst Darwin hat schon erkannt, dass es unvollständig ist, diese Idee. Also dass halt, wenn man besonders gut angepasst ist an die Umgebung, dass man sich dann halt besser reproduziert und damit überlebt und selektiert wird. Gleichzeitig hat auch Darwin schon verstanden, dass jede Evolution auch Koevolution ist. Das heißt, die Umgebung, in der sich eine Art entwickelt, besteht aus vielen anderen Arten, die sich auch gleichzeitig entwickeln. Ich glaube, dass sozusagen wir immer noch so ein Echo des Sozialdarwinismus letztendlich auch in ökonomischen Theorien haben, was aber, wenn wir etwas aus der Natur lernen können, dann sicherlich so etwas wie Robustheit und Stabilität von Netzwerksystemen, die nicht allein wachstumsorientiert sind. Denn das Einzige, was zum Beispiel zum menschlichen Organismus kann man ja sehen als 100 Billionen Zellen, die in irgendeiner Weise kooperativ unterwegs sind. Und das Einzige, was da sozusagen unreguliert wächst, ist Krebs. Und da wissen wir ja, dass das sozusagen dann oftmals ein böses Ende nimmt. Und ich glaube, wir können da ganz viel, wenn wir die Natur in der Richtung besser verstehen, auch für unsere Gesellschaft lernen. Ja, wie bauen wir Systeme, die so funktionieren wie ein komplexes Ökosystem, die halt sozusagen auf Kooperation setzen, kooperative Elemente dominieren. Ich glaube, das wäre sehr hilfreich, in die Richtung mal zu schauen.
Nun liegt es ja wahrscheinlich in der Natur der Sache, dass sich Forscherinnen und Forscher für ihren Bereich mehr Aufmerksamkeit wünschen, mehr Beachtung, vielleicht auch mehr finanziellen Rückhalt. Und Sie tun das in Ihrem Buch auch. Sie kritisieren, dass die Komplexitätsforschung in Deutschland ein bisschen zu kurz kommt. Wieso reicht denn das, was so als Interdisziplinarität auf die Fahnen geschrieben wird, nicht aus?
Ich glaube, das hat Wissenschaftskultur. Hintergründe. Ich war ja auch lange Zeit in den USA und hatte den Eindruck, dass so in der angloamerikanischen Wissenschaftskultur die Grenzen zwischen traditionellen Disziplinen nicht so stark wahrgenommen werden. Also, dass das Phänomen im Vordergrund steht und Kolleginnen und Kollegen von mir leichter eine Frage stellen: Mich interessiert dieses Phänomen, das will ich jetzt mal machen. Ich bin ja ursprünglich mal Physiker gewesen und wenn man auch in der Physik zum Beispiel über Dinge erzählt, die ja so in der Biologie angesiedelt sind oder in den Sozialwissenschaften, dann hat man schon in der Vergangenheit immer mal so einen Kommentar bekommen, das ist ja keine Physik. Und dann ist meine Antwort, so what? Warum muss ich da ein Label dran kleben? Es geht ja um das Phänomen. Und ich glaube, das ist halt wissenschaftskulturell tatsächlich, dass wir in Deutschland stärker in Disziplinen denken, also auch Label verteilen für bestimmte Phänomene. Und ich habe nie in meinem Leben den Sinn darin verstanden.
Herr Brockmann, vielen Dank für das Gespräch.
Bitteschön.
Dirk Brockmann ist Professor am Institut für Biologie an der Berliner Humboldt-Universität und er leitet am Robert-Koch-Institut die Projektgruppe Epidemiologische Modellierung von Infektionskrankheiten. Sein Buch Im Wald vor lauter Bäumen unsere komplexe Welt besser verstehen ist im Deutschen Taschenbuchverlag DTV erschienen. Mein Name ist Lena Petersen. Danke fürs Zuhören.
Inforadio Podcast.